Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
5 Mitarbeiter der Zeitung Capital Gazette sind letzten Donnerstag erschossen worden. Von einem Mann, dessen Motiv wahrscheinlich Berichte der Zeitung waren, von denen er sich angegriffen fühlte.
Im Frühjahr sind der slowakische Journalist Jan Kuciak und seine Verlobte in ihrem Haus erschossen worden. Wahrscheinlich wegen seiner Arbeit zu Steuerbetrug und möglicher Korruption.
Diese beiden aktuellen Fälle sind das Extremste, was Journalisten passieren kann. Aber vor allem investigativer Journalismus ist weiteren Gefahren ausgesetzt. Und das mittlerweile teilweise sogar bevor überhaupt etwas veröffentlicht wurde.
Shitstorms in sozialen Netzwerken, Bedrohung oder auch die Androhung massiver Schadensersatzforderungen durch juristische Klagen sollen Journalistinnen und Journalisten einschüchtern.
Ist der Journalismus also in Gefahr? Wir haben darüber mit Christian Fuchs gesprochen, der investigativ für die Zeit arbeitet und sich mit dem Thema auseinandersetzt. Momentan auf der Tagung Netzwerk Recherche, wo er mit Kolleginnen und Kollegen genau zu diesem Thema auch diskutiert.
Wir haben bereits am Donnerstag mit ihm darüber gesprochen, noch vor dem Angriff auf die Capital Gazette, und wollten als erstes von ihm wissen, ob diese Gefahren schon immer da waren oder ob sich das Klima gegenüber dem investigativen Journalismus doch in den letzten Jahren verändert hat.
Leider sagen, das ist eine sehr beängstigende Entwicklung, die da passiert, nicht nur bei uns bei der Zeit, sondern insgesamt in der gesamten Branche. Früher waren es ja vor allen Dingen Extremisten, die da auffällig geworden sind in dem Bereich mit Drohungen. Jetzt sind es aber auch Prominente und Populisten. Und wenn man sich allein ansieht, dass im letzten Jahr 2 unserer Kollegen in Malta und in der Slowakei ermordet wurden, während Ausübung ihres Berufes und während Recherchen, noch bevor sie veröffentlicht wurden, dann muss man sagen, dass die Einschläge näher kommen und diese Bedrohung zugenommen haben.
Das muss ich nochmal ganz klar fragen. Sie sehen das nicht, also diese Morde sehen Sie nicht als Einzelfälle, sondern wirklich als Spitze oder Extremausprägung einer ganzen Entwicklung?
Absolut, absolut. Also die Morde sind bloß schreckliche Endtaten von aber Bedrohungen, die zugenommen haben und die wir jeden Tag sehen, die von konkreten in Internetforen getätigten Aufrufen, Tagesbefehl, Christian Fuchs fertig machen, bis hin zu Anrufen in den privaten Umfeld von recherchierenden Kollegen, ja, bis hin zu Mordaufrufen auf YouTube zum Beispiel.
Können Sie das noch vielleicht an 1 oder 2 Beispielen konkretisieren, also in welcher Art und Weise, zu welchem Thema da eine Bedrohung stattfand?
Also 2 sehr unterschiedliche Beispiele vielleicht. Im letzten Jahr wurde aufgerufen, mich fertig zu machen in diesem Reconquista Germanica Forum, was durch Jan Böhmermann bekannt geworden ist später, wo sich Identitäre und Menschen aus dem Umfeld der neuen Rechten zusammengefunden haben, um so eine Internet-Trollarmee zu formen. 5000 Personen sollen da Mitglied sein. Und das habe ich dann gemerkt in Form von Shitstorms und in Form davon, dass eben ein Mitglied dieses Forums in meinem Umfeld geschnüffelt hat, was meine private Adresse ist, um eventuell dann dort mich zu besuchen. Und ein anderer Fall ist schon 2 Jahre her, da hat ein hochrangiger ehemaliger SPD-Politiker, über den wir recherchiert haben, Fragen, die wir nicht ihm gestellt haben, sondern einer Informantin, die wir aufschließen wollten, die hat sie ihm weitergeleitet und er hat die dann auf Facebook veröffentlicht und dort wollte uns damit einschüchtern, dass wir nicht weiter in seinem Umfeld recherchieren und dann das auch gleich noch an den Herausgeber der Zeit geschickt, dass der mich mal schön zurückpfeifen soll.
Was sind denn Ihre Mittel, um sich dann gegen solche Drohungen zu wehren? Wie geht man denn als Journalist damit um, wenn man schon während der Recherche so krassen Gegenwind bekommt?
Da kann man eigentlich sich nur, indem man noch genauer überlegt, wie man recherchiert und wie man vorgeht. Also es führt zum Beispiel dazu, zur Verengung der Recherchemethoden. Also wir gehen heutzutage erst wirklich am Ende einer Recherche, nach vielen Monaten manchmal erst, auf die Person zu, über die wir recherchieren oder auf die Organisation. Das hätten wir manchmal vielleicht lieber, und auch menschlich miteinander ist es manchmal besser, ja schon frühzeitig mit dem Menschen in Kontakt zu kommen. Aber wenn man damit rechnen muss, dass sie quasi Maulkörper verhängen oder öffentlich einen denunzieren, dann kann man das erst am Ende machen, damit niemand mehr eingeschüchtert werden kann, aus dem eigenen Umfeld nicht mehr mit uns zu sprechen. Sowas aber vor den Bedrohungen schützen kann man sich nicht.
Versuchen Sie das dann irgendwie aus dem Alltag zu verdrängen oder wie geht man damit um?
Ja, das geht nur darum. Es geht nur mit einer großen Portion Naivität und das nicht so nah an sich rankommen zu lassen, mit vielen Gesprächen mit Kollegen und vor anderem auch solchen Konferenzen wie jetzt Netzwerk Recherche, dass man sich da mit Kollegen austauscht, wie die damit umgehen. Aber wenn man sich das jeden Tag bewusst machen würde, würde man diesen Job nicht mehr machen. Und ich glaube, das wäre sehr schlimm für die Demokratie.
Jetzt gibt es ja die sozialen Medien, die ja auch für den investigativen Journalismus benutzt werden, die insbesondere auch von Journalisten und Journalisten benutzt werden können. Aber da ist ja im Gegensatz zum investigativen Artikel sozusagen, da gibt es ja meistens kein Gegenlesen, kein Justiziariat, da ist man ja im Prinzip privat unterwegs. Macht man sich da als Journalist besonders angreifbar, weil ja da jedes kleine Ding, jeder Tweet später nochmal wiederverwendet werden kann? Müsste es da eigentlich so auch Lehrgänge geben, wie man einerseits selber da agiert und andererseits mit Shitstorms umgeht für Journalistinnen und Journalisten?
Ich glaube, das wäre sinnvoll, dass man sich zumindest Richtlinien gibt in einzelnen Unternehmen. Soweit mir bekannt ist, kenne ich kein Medienhaus und keinen Sender in Deutschland, der sowas gemacht hat oder auch Schulungen seiner Reporter und Reporterinnen. Aber es gibt, glaube ich, ganz grundlegende Regeln. Wenn man sich daran hält, dann ist man auch schon auf der sicheren Seite, dass man eben sich nicht von Trollen provozieren lässt, dass man, wenn man einen Shitstorm bekommt, einfach mal 2 Tage Twitter ausmacht, um dort nicht was zu posten, was vielleicht nachher verhängnisvoll sein könnte, dass man versucht, neutral zu posten. Und ich merke das sehr, sehr stark, dass das wahrgenommen wird. Ich recherchiere sehr viel im Bereich der neuen Rechten, identitäre Bewegung, Rechtspopulismus. Und selbst wenn die Personen mir nicht folgen, lassen sie beim Interview dann doch schon mal durchkommen, dass sie jeden meiner Tweets genau kennen, die Wortwahl kennen, wissen, wen ich in bestimmten Bildern verteckt habe und machen mir das dann auch teilweise zum Vorwurf.
Neben den, ich sage mal, persönlichen Bedrohungen gibt es ja mittlerweile auch, man hört das häufiger jetzt, die juristische Ebene. Momentan läuft zum Beispiel eine Klage gegen 2 Journalisten der Süddeutschen Zeitung bei Landgericht Nürnberg, wo ein Unternehmer auf einen Schadensersatz in Höhe von 78,5 Millionen Euro klagt, da er der Meinung ist, ihm sei ein Geschäft durch die Berichterstattung ergangen. Und ein Erfolg würde jetzt nicht nur, also ein Erfolg der Klage würde nicht nur die Existenz der Journalisten zerstören, sondern sogar, so wird die Süddeutsche zitiert, die Zeitung selbst in schwere Probleme bringen können. Macht Ihnen das Angst, wenn Sie auf Ihre eigenen Recherche schauen?
Also dieser konkrete Fall ist wirklich sehr besorgniserregend, weil er in dieser Dimension meiner Meinung nach auch noch nie, es gab es noch nie in Deutschland. Und das ist nicht nur gefährlich für diese konkreten Kollegen und für die Süddeutsche Zeitung, sondern für den gesamten Berufsstand des Journalismus. Weil wenn es zu Erfolg führen sollte, und das kann man nicht sagen, ich kann das juristisch nicht einschätzen, aber wenn der Kläger Erfolg hat, das führt zu einer immensen Schere im Kopf von allen Kollegen, sich eben gerade mit Menschen, die großen Unternehmen, Konzernen vorstehen, reichen, anzulegen, das vielleicht sich zweimal überlegt, ob man das tut. Und das darf nicht passieren, weil gerade in dem Bereich viel zu wenig hingeschaut wird. Es wird sehr viel über Sozialreportagen, über die Benachteiligten in unserer Gesellschaft geknüpft, aber die, die das Land mit bestimmen und maßgeblich prägen mit ihrem Geld, wird viel zu wenig hingeschaut und es würde dann noch viel weniger passieren.
Der Medienanwalt Ralf Höcker, der vertritt ja viele solcher Klienten, die sich gegen Berichterstattung wehren und hat gegenüber dem Fachblatt Wirtschaftsjournalist gesagt, es gehe darum, Artikel zu verhindern oder so ausgewogen und damit langweilig und harmlos zu machen, dass sie keinen Schaden mehr anrichten. Halten Sie das für Muskelspiel oder ernsthafte Drohung, dass das uns blüht?
Das passiert sogar schon. Also das merken wir ja in unserer alltäglichen Arbeit und das ist leider eine sehr smarte Taktik, die da angewandt wird, indem nämlich auch schon eben im Vorfeld während der Recherche, wenn man eine Person konfrontiert mit den Rechercheergebnissen, in der Phase zwischen der Antwort des Betroffenen und der eigenen Veröffentlichung wird dann über befreundete Medien, zum Beispiel Boulevardzeitung, eine große mit 4 Buchstaben ist da sehr anfällig für, wenn er gefüttert mit den Informationen, damit eben die eigentliche Berichterstattung, die wir zum Beispiel recherchiert haben, kaputt gemacht wird. Oder auf eigenen Seiten, Adi Schwarzer hat das auch mal gemacht über eine Recherche, die Fakten, die wir angefragt haben, hat sie nicht uns beantwortet, sondern hat sie selber auf emma.de veröffentlicht, um unsere eigene Berichterstattung damit kaputt zu machen. Dagegen kann man sich nicht wehren, das passiert und das ist leider eine sehr smarte Taktik.
Aber das andere ist ja auch, dass man, also so habe ich das zumindest auch interpretiert, dieses Zitat, dass man durch die Androhung dieser krassen Schadensersatzforderung auch den Artikel sozusagen in die Länge zielt, weil er dann juristisch sicher, aber nicht mehr journalistisch formuliert ist. Das Ende, das Extrem ist ja in den USA passiert, wo der Großinvestor Peter Thiel eine Klage gegen Gawker, eine Medienplattform, finanziert hat und die sind ja daran zugrunde gegangen. Halten Sie das auch in Zukunft in Deutschland für möglich oder müssen sich zumindest Redaktionen jetzt Gedanken machen, dass sie nicht nur ihre Kollegen und die Recherche bezahlen, sondern auch Rücklagen für Gerichtsprozesse anlegen müssen?
Das ist eine theoretische Frage. Dieser Fall von Hulk Hogan, diesem Wrestler, um den es da ging, diesen Klage Peter Thiel finanziert hat gegen Gawker, ist, glaube ich, auch in den USA singulär, genauso wie dieser Fall, den die Süddeutsche Zeitung jetzt erlebt. Mhm. 70 Millionen Euro vorzuhalten, das kann sich, glaube ich, kein Zeitung und kein Verlag leisten. Also es ist eine theoretische Frage. Was die Konsequenz für uns sein muss, ist, noch genauer zu arbeiten, noch mehr jede Information gegenzuchecken. Wir haben bei der Zeit intern im Investigativressort begonnen, so ein Red Team zu etablieren, das Kollege, der nichts mit der Recherche zu tun hat, sehr, sehr kritisch jeden einzelnen Fakt nochmal hinterfragt, damit eben nichts passiert, was in so einer Höhe zu einer so hohen Klage führen kann.
Und haben Sie sich unter Kollegen mal umgehört, wie es da ist beim Netzwerk Recherche zum Beispiel, wie da mit dem Thema umgegangen wird?
Da wird sehr neugierig auf den Ausgang dieses Verfahrens geachtet, aber ich habe das Gefühl, dass sich die meisten seriös arbeitenden Kollegen jetzt nicht davon einschüchtern lassen, weil das wäre auch schrecklich, dann könnten wir unsere Arbeit nicht mehr machen.
Christian Fuchs, investigativer Autor für die Zeit, sieht die Gefahren, will die Hoffnung aber nicht aufgeben.